Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Die Spaltung in rechtskonservative und linksgrüne Denkkategorien in den USA erreicht nun auch die Finanzwelt. Was das bedeutet, dazu später mehr in dieser Sendung. Zunächst der Blick auf die Lage hier. Deutschland ist besser durch die Krise gekommen bisher als erwartet, schlussfolgerte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck heute im Bundestag und sieht das auch als Verdienst seiner Regierung. Es gibt eine leicht angehobene Konjunkturerwartung und auch die Inflation ist zwar hoch, aber eingedämmt. Und jetzt gelte es, die Krise und das Klima als Chance zu begreifen.
Sie wird zu einer Erneuerung des Wohlstands führen, so der Titel des diesjährigen Jahreswirtschaftsberichts. Erneuerung des Wohlstandes durch neue Produktionsformen, durch Senkung der CO2-Emissionen bei Schaffung von neuen Wertschöpfungsketten.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Eine Situation, die weniger dramatisch ist als zunächst angenommen, aber die Weltwirtschaft ist im Umbruch und das erfordert Anpassungen. Bei den großen Tech-Konzernen ist schon seit einiger Zeit zu beobachten, dass Stellen abgebaut werden. Meta, Google, Amazon, IBM und auch Europas größter Softwarekonzern SAP plant jetzt ebenfalls Stellenstreichungen, wie das Unternehmen am Morgen zusammen mit den Bilanzzahlen bekannt gab. Was da genau geplant ist, berichtet Brigitte Scholtes.
SAP richtet sich neu aus und das kostet auch Stellen. Seine Jahresziele hat der Waldorfer Softwarekonzern zwar erreicht, da war ein Rückgang des Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern schon eingeplant. Gut 8 Milliarden Euro fuhr SAP im vergangenen Jahr ein, das waren 2% weniger als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 11% auf knapp 31 Milliarden Euro. Aber im vierten Quartal ging es wieder aufwärts und das soll trotz aller äußeren Schwierigkeiten, wie etwa dem Krieg in der Ukraine, so weitergehen. Daraufhin hatte sich SAP damals aus Russland zurückgezogen und deshalb knapp 300 Millionen Euro an Ergebnis eingebüßt. Versprechen halte SAP, sagte dessen Chef Christian Klein heute bei der Bilanzvorlage.
We didn't change our revenue guidance despite all the macroeconomic.
Wir haben trotz aller makroökonomischen Schwierigkeiten, die wir hatten, unseren Umsatzausblick nicht geändert. Und wir haben heute auch gesagt, dass wir ein zweistelliges Wachstum im Betriebsergebnis schaffen werden. Ein Unternehmen in der Größe von SAP umzuformen, ist niemals einfach. SAP hat einen sehr wichtigen Wendepunkt erreicht und allen Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Investoren gezeigt, dass SAP nun ein wirkliches Cloud-Unternehmen ist.
A true cloud company.
Denn es ist 2,5 Jahre her, dass SAP einen Strategiewechsel beschloss und sich noch stärker auf das Geschäft mit Software konzentriert hat, die Kunden nicht vor Ort haben, sondern aus der Cloud laden. Das zahle sich nun aus, sagt Klein. Und diese Neuausrichtung des Portfolios auf Bereiche mit hohem Wachstum sei es nun auch, die zu dem Abbau von 3000 Stellen führt, davon 200 in Deutschland, sagt SAP-Finanzvorstand Luka Mucic.
Alles das dient nur dazu, dass wir weiterhin gut investieren können in die Bereiche, in denen wir starkes Wachstum sehen. Und genau das werden Sie von uns auch sehen. Wiewohl es natürlich ein schmerzhafter Schritt immer ist, sich von bis zu 3000 Mitarbeitern zu trennen, sehen Sie auch, dass der Umfang unserer Restrukturierungsmaßnahmen im Vergleich relativ fokussiert und klein ist.
Für das laufende Jahr setzt sich SAP vorsichtige Finanzziele. Das Betriebsergebnis soll um 10-13% auf bis zu gut 9 Milliarden Euro steigen. Das Cloud-Geschäft soll bis zu einem Viertel mehr umsetzen. Da hatten Analysten allerdings noch mehr erwartet. Auch über den Verkauf seiner amerikanischen Marktforschungstochter Qualtrics denkt SAP nach. Eine Minderheitsbeteiligung hatten die Waldorfer schon vor 2 Jahren an die Börse gebracht. Die Gründe für die Überlegungen erklärt Finanzvorstand Mucic so.
Für uns würde es eben die Möglichkeit geben, uns stärker noch auf den Kern unseres Lösungsportfolios zu konzentrieren und natürlich auch letztendlich Werte zu schaffen für unsere Aktionäre und auch für die Aktionäre von Qualtrics.
Der Verkaufserlös könnte zum Teil an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Außerdem hätte SAP so wieder mehr Spielraum für Akquisitionen.
SAP plant Stellenstreichungen. Brigitte Scholtes mit dem Hintergrund dazu. Und jetzt ist die Frage an unseren Börsenreporter Samir Ibrahim in Frankfurt. Wie kommt das denn an der Börse an?
Naja, vor allen Dingen der etwas gedrückte Ausblick, der kommt nicht so gut an. Die SAP-Aktie an den DAX Schluss gerutscht, 3,7% verliert sie aktuell. Qualtrics übrigens kam ja eben auch kurz zur Sprache, ist ja nun auch ein Stück weit an der Börse. 31% geht da die Aktie nach oben, weil man das eben begrüßt, dass die Teile eben verkauft werden sollen. Aber SAP mit diesem Jobabbau reiht sich ja, wir haben es gerade eben ja auch schon gehört, in eine Riege ein großer Technologiekonzerne, die halt in erheblichem Umfang auch Personal abbauen. Stellt sich natürlich die Frage, was ist da los? Und das wollen wir klären mit Frank Rodauge von ARP Capital, der hier neben mir sitzt. Ja, haben sich die Konzerne, wie es hier auf dem Parkett schon hieß, in der Euphorie wegen des Corona-Schubs in den letzten Jahren übernommen?
Ich würde nicht sagen übernommen, aber der Fokus lag sehr stark auf Wachstum. Und dazu benötigt man Mitarbeiter und dann hat man Mitarbeiter aufgebaut. Und gerade im letzten Jahr war es ja dann so, dass es ein sehr schwieriges Aktienjahr war. Und dann haben plötzlich viele Investoren gesagt, die Kurse fallen, alle, wir verlieren viel Geld. Lohnt sich das denn auch alles, was ihr da macht mit den ganzen Mitarbeitern? Insofern würde ich sagen, der Auslöser für das war bei vielen Unternehmen das Gleiche, nämlich das Hinterfragen von Seiten Investoren, macht das alles Sinn?
Da habe ich heute einen schönen Vorwurf gelesen, die hätten in den letzten Jahren Geld ausgegeben wie Rockstars in den 80ern.
An manchen Enden ist das auch nicht falsch. Ja. Man hat viel Geld in neue Geschäftsmodelle gesteckt und nicht alle dieser neuen Ideen führen dann auch zum Erfolg. Und dann muss man halt irgendwann auch mal sagen, okay, das hat sich jetzt nicht bewährt. Da gibt's kein richtiges Geschäftsmodell. Da müssen wir drüber nachdenken, ob wir da was anderes machen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Alexa bei Amazon.
Ja, das wollte ich gerade nachhaken. Die Unternehmen stehen also sozusagen alle vor dem gleichen Problem, die Aktionäre meutern. Ist das denn von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, was da genau zur Debatte steht?
Das ist es auf jeden Fall. Da hat jedes Unternehmen seine eigenen Themen. Die einen haben vielleicht zu viel in da läuft das Kerngeschäft nach wie vor, aber die haben zu viel in Projekte gesteckt, die vielleicht sich nicht so entwickeln. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die haben vielleicht sogar grundsätzliche Probleme. Also ich würde das zum Beispiel bei Metaverse so sehen, die einfach, wo mit TikTok in chinesischer Konkurrenz sehr viel stärker geworden ist und wo man sich da auch eine Wettbewerbsfrage stellen muss. Also die Konsequenzen sind sehr individuell. Der Auslöser ist bei vielen vielleicht doch der gleiche, nämlich Druck von der Aktionärsseite nach schwacher Aktienperformance.
Einer Ihrer Kollegen hat heute Morgen in einem Briefing geschrieben, das Ende der Fahnenstange sieht er noch nicht erreicht. Also der Schrumpfkurs dürfte noch weitergehen. Wie lange denn?
Ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen in diesem Jahr Abbau umsetzen werden und es dann auch für viele erledigt ist. Wie gesagt, nicht für alle, weil für die strukturelle Themen haben, da wird es weitergehen. Aber das hat man auch häufig auf der Bankenseite gesehen. Da gibt es so einen Abbauzyklus, dann hat man die Ziele erreicht, die Erträge stabilisieren sich wieder und dann dreht sich das Ganze auch wieder um und man die Stellen wieder ein. Ich bin da nicht so pessimistisch.
Ja, dann fragen wir mal hoffnungsvoll, gibt es denn ein Comeback?
Ich glaube, wenn man die Arbeitsplatzseite ansieht, ja. Wie es auf der Aktienseite antrifft, dann kommt ein Fragezeichen hinzu, weil einfach die Technologieaktien, wo man die Gewinne sehr weit in der Zukunft erwartet, bei deutlich gestiegenen Zinsen nicht mehr so attraktiv sind, wie sie vorher waren.
Ja, also wenn wir auch wüssten, wie die Aktienkurse sich entwickeln, würden wir beide nicht hier sitzen. Das war Frank Rodauge. Herzlichen Dank für diese Einschätzung von ARP Capital.
Ja, vielen Dank von unserer Seite. Ja, Herr Ibrahim, SAP ist ja auch ein Schwergewicht. Im DAX ist das jetzt heute tonangebend?
Ja, bremst den DAX insgesamt aus. Also grundsätzlich gab es eigentlich recht positive Aktienkurse bei den meisten Unternehmen. Aber SAP wie so ein Bremsanker, der DAX jetzt bei 15.093 Punkten. Das ist ein minimales Plus von 11 Punkten, also quasi unverändert zu gestern.
An der Spitze der Gewinner heute der Labortechnikausrüster Sartorius. Was ist da der Hintergrund?
Ja, hier spürt man ja grundsätzlich das nahende Ende der Corona-Pandemie. Sartorius war einer der großen Gewinner in der Pandemie. Laborausrüste, klar, das wurde gebraucht. Das war wie eine Sonderkonjunktur. Das Geschäft wird jetzt schwieriger, aber der mittelfristige Plan des Unternehmens bis 2025, der verspricht wieder mehr Gewinn. Und das ist ein Optimismus, der an der Börse natürlich grundsätzlich immer gut ankommt. Diese Aktie beispielsweise mit 3,5% im Plus.
Der Elektroautobauer Tesla hat gestern Spätabend Rekordzahlen vermeldet. Darauf schauen wir gleich noch ein bisschen genauer, aber schon mal vorab, wie sind die Reaktionen darauf?
Grundsätzlich positiv, ein bisschen auch irritiert. Also der Rekordgewinn kommt natürlich gut an, vorbörslich, jetzt bevor die US-Börsen aufmachen, an der Nasdaq, 7% im Plus. Die Warnung vor einer Rezession in den USA, die das Geschäft erschweren würde durch Firmengründer Elon Musk, die irritiert hier ein bisschen. Allgemein geht man ja grundsätzlich davon aus, so schlimm wird es eben, speziell in den USA nicht. Elon Musk spielt deshalb hier mit seinen Warnungen ausnahmsweise heute einmal keine Rolle.
Und dann der abschließende Blick auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro-Kurs etwas gestiegen, liegt jetzt über einem Dollar 09, konkret bei einem Dollar 09,02. Die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,17% und der Goldpreis etwas zurückgekommen auf 1.936 Dollar je Feinunze.
Vielen Dank, Samer Ibrahim von der Frankfurter Börse. Und jetzt kommen wir auf Tesla zu sprechen, den US-Elektroautobauer. Die Zahlen für das vierte Quartal und damit die Gesamtbilanz für 2022 wurden gestern Abend bekannt gegeben. Und herausgekommen ist, dass Tesla seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat, mit 12,5 Milliarden Dollar. So viel hat der Konzern bisher noch nie verdient. Und das trotz Inflation, Rezessionssorgen und, wie Elon Musk in einer Telefonkonferenz betonte, auch trotz steigender Zinsen und Lieferschwierigkeiten. Darüber habe ich mit dem Automobilexperten Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der FH Bergisch Gladbach gesprochen und ihn vor der Sendung gefragt, wie das zu erklären ist, dass Tesla trotz allem so gut dasteht.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Tesla eine sehr günstige Kostenstruktur hat, die sie eben mit dem klassischen Model 3 und Model Y eben aufgebaut haben. Und sie schaffen eben dieses Wachstum relativ schnell zu realisieren. Zwar wurden die selbst gesteckten Ziele von plus 50% nicht erreicht, aber immerhin plus 39% und mit 1,37 Millionen verkauften Fahrzeugen sind sie mit Abstand der Hersteller, der am meisten Elektrofahrzeuge verkauft.
Die Eskapaden von Tesla-Chef Elon Musk im Zusammenhang mit der Übernahme von Twitter, auch die hohen Kosten, die damit verbunden waren, 44 Milliarden Dollar, dazu viele Klagen und Gerichtsverfahren, die Elon Musk generell noch beschäftigen. In den Zahlen schlägt es sich ja offensichtlich nicht nieder oder wären die sonst noch viel besser ausgefallen?
Ja, ich glaube schon, dass die großen Probleme rund um Twitter Tesla belastet haben, das Image von Tesla belastet haben. Es ist ja so, dass Tesla und Elon Musk quasi gemeinsam betrachtet werden. Elon Musk steht für Tesla und jetzt eben auch für Twitter. Und Twitter, das ist doch bei verschiedenen Gruppen, die Tesla im Prinzip schätzen, sehr, sehr schlecht angekommen. Ich glaube, es gibt schon einige sehr liberal eingestellte Tesla-Anhänger, die sehr irritiert sind, ob des Kurses von Elon Musk bei Twitter. Und das ist sicherlich für manche Kundengruppen jetzt auch ein No-Go bei der Wahl eines Autos, ja, von Tesla.
Aber die deutschen Autobauer können davon jetzt nicht profitieren?
Im Moment leiden die deutschen Autobauer noch stärker als etwa Tesla und chinesische Autobauer an Lieferkettenproblemen. Sie hätten mehr verkaufen können, wenn sie mehr Teile gehabt hätten, wenn sie die Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge auch bereits ausgebaut hätten. Hier hinkt man ein Stück weit hinterher. Und große neue Player neben Tesla ist es eben auch chinesische Konzern BYD, haben im Elektromobilitätsbereich große Marktanteile bereits erobert.
Sie haben schon gesagt, Tesla verkauft immer noch die meisten Elektroautos. Wie ist denn insgesamt die Wettbewerbssituation?
Wir sehen, dass Tesla 1,37 Millionen Fahrzeuge verkauft. Volkswagen, der Gesamtkonzern, liegt bei rund 550.000 Fahrzeuge. Mercedes und BMW sind zwar stark gewachsen, aber liegen doch relativ weit in der Rangliste zurück. Also das Thema Elektromobilität mit den Lieferkettenproblemen hat Tesla weniger belastet als andere. Übrigens auch weniger bei BYD, dem zweiten in der Absatzliste. Absatzrangliste mit rund 950.000 verkauften Elektrofahrzeugen.
Wie schätzen Sie es ein? Verlieren die deutschen Autobauer diese Marktanteile in China, aber auch auf dem heimischen Markt dauerhaft?
Ich glaube, dass tatsächlich mit der Elektromobilität auch die Rangliste, Akteursstrukturen neu definiert werden. Und die deutschen Autobauer müssen schon aufpassen, dass sie ihre starke Stellung, die sie beim Verbrennungsmotor hatten, nicht im Zeitalter der Elektromobilität jetzt verlieren. Ich glaube, alle deutschen Autobauer haben die Zeichen der Zeit erkannt. Man ist ein bisschen spät gestartet, aber man kann ganz zuversichtlich sein, weil man das Thema erkannt hat, dass man hier in den nächsten Jahren wieder nach vorne rücken kann.
Einschätzungen des Automobilexperten Stefan Bratzel. Heute hat die Gewerkschaft IG Metall in Frankfurt ihre Jahresbilanz gezogen, aber nicht der Rückblick auf das vergangene Jahr war das, wo alle genau hingehört haben, sondern was der im Herbst ausscheidende IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann und seine Stellvertreterin Christiane Benner zum anstehenden Wechsel an der Spitze sagen würden. Mischa Erhardt hat da auch genau hingehört.
Noch ist es Jörg Hofmann, bei dem an der Spitze der IG Metall alle Fäden zusammenlaufen und neue Fäden gesponnen werden. So etwa sein Vorschlag im Dezember, die Satzung der Gewerkschaft zu ändern. Demnach künftig kein erster und zweiter Vorsitzender mehr, sondern ein Team. Und ein um 2 auf 5 Mitglieder verkleinerter Vorstand.
Die IG Metall wird an der Spitze schmaler, in der Breite unserer Region stärker. Das ist die Logik der aktuell diskutierten Vorschläge zu einer Neuverteilung der Ressourcen und Neugestaltung unserer Führungsstruktur,
sagte Jörg Hofmann heute am Gewerkschaftssitz in Frankfurt. Beim Gewerkschaftstag im Oktober wählen die Delegierten eine neue Führung. Die müsse eine Antwort geben können auf die drängenden Themen der Zeit, etwa einer sozial-ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft oder dem Fachkräftemangel. Dabei wäre die jetzige zweite Vorsitzende Christiane Benner die erste Frau an der Spitze der weltgrößten und männerdominierten Einzelgewerkschaft. Bislang rückte der zweite Vorsitzende quasi automatisch an die Spitze der IG Metall auf. Ausgerechnet bei diesem möglichen Wechsel hin zu einer Frau aber könnte eine Doppelspitze kommen, mit einem Mann an Benners Seite, was für Diskussionen innerhalb der Gewerkschaft sorgt und nicht nur unter Gewerkschafterinnen.
Diese Diskussion, die gibt es auch von den Männern. Und ich finde es eigentlich gut. Wir haben dort einen sehr, sehr offenen Diskussionsprozess im Moment, wo wir abwägen. Und ich sag mal, ist nicht die Zukunft von modernen Organisationen auch eher in einer Führung, in einer Teamkonstruktion? Und das ist das, was wir im Moment ausloten. Die Herausforderungen sind einfach verdammt komplex, die wir im Moment haben.
So Christiane Benner. Auf Nachfrage unterstrich Benner, dass sie sich ein Team durchaus vorstellen könnte. Wäre das nicht der Fall, würde sie nicht dafür werben. Inhaltlich will sich die Führung der IG Metall in diesem Jahr für eine möglichst sozial ausgewogene Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit einsetzen. Zudem müsse man die Transformation auch so gestalten, dass das vorhandene Potenzial an Fachkräften genutzt wird, wozu Anstrengungen und Investitionen in Aus- oder Umbildung vonnöten seien. Hier fordert die IG Metall mehr Bildungsteilzeit, wo die Arbeitszeit zugunsten von Aus- und Weiterbildungen reduziert wird, und mehr Qualifizierungsgeld, als das die Bundesregierung gerade plane. Christiane Benner fordert dabei auch, SchulabgängerInnen besser auf Ausbildungen vorzubereiten. In Deutschland gäbe es 2,3 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben, kritisierte Benner.
Mischa Erhardt von dem Jahresbilanzgespräch der IG Metall heute in Frankfurt. Die Vorstellungen von Rechtskonservativer, von Linker, von Grüner, gern auch als linksgrün vermengter Ideologie, wird in den USA nicht nur in der Politik schärfer. Inzwischen hat das auch die Finanzwelt erreicht. Republikaner wettern nicht nur gegen Unternehmen und Investoren, die ESG-Richtlinien folgen, also Umweltschutz, Klimawandel, Diversität. Sie wollen sie inzwischen auch auf ihre Weise sanktionieren. Als linker Glaubenskrieger wird dabei sogar Larry Fink, Chef von BlackRock, bezeichnet. Katrin Brandt.
Kentucky steht für Pferde, Bourbon und Energie. Fast 40.000 Menschen arbeiten hier im Energiesektor. Fossile Brennstoffe wie Kohle sind wichtig für die Wirtschaft und für die Identität. Wer fossile Brennstoffe boykottiere, könne mit Kentucky keine Geschäfte machen. Kentucky sei ein Energiestaat, sagte Alison Ball, die Finanzministerin, eine Republikanerin, neulich bei Fox News. Gerade hat Kentucky 11 Banken und Finanzdienstleister auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie angeblich Energiekonzerne boykottieren. Darunter sind BlackRock, Citigroup und JP Morgan. Die Konsequenzen könnten ziemlich ernst sein, meint Finanzministerin Ball. Zwei Dinge können passieren. Wir könnten sie abstoßen und nicht länger in unsere Pensionsfonds einschließen. Und zweitens, wir würden als Regierung in Zukunft keine Verträge mehr mit ihnen abschließen. Kentucky ist nur einer von etwa 20 konservativen Staaten, die gerade Investmentfirmen unter Druck setzen. Sie sollen aufhören, sich wie linke Gutmenschen zu benehmen. Woke nennen die Republikaner dieses Verhalten. Vor allem ESG-Standards sind für Republikaner ein rotes Tuch. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Führung.
Unternehmen müssen mehr berücksichtigen als nur das Ergebnis. Sie müssen an die breiteren Auswirkungen ihres Handelns auf die Gesellschaft denken. Und da kommen die Umwelt, die Gesellschafts- und die Kontrollelemente ins Spiel.
So erklärt es David Primo, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Rochester. Bislang, sagt er, wurden die Konzerne von Linken gedrängt, mehr in dieser Hinsicht zu tun. Nun kommt der Druck von rechts, sich ausschließlich aufs Geldverdienen zu konzentrieren. Vor allem Larry Fink ist zum Boomer geworden. Der Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, fordert, Unternehmen müssten mehr Verantwortung übernehmen und langfristig denken. Leider sei Langfristigkeit heute nicht aktuell. Um es klar zu sagen, dem Populismus gehe es nicht um Langfristigkeit, sondern um den Moment. Das warf Fink seinen Gegnern voriges Jahr von einem Podium herunter vor. Tatsächlich haben die Republikaner erkannt, dass der Kampf gegen vermeintliche Gutmenschen und linke Indoktrinierung bei ihrer Basis gut ankommt, ob es nun um kritischen Geschichtsunterricht, Transgender oder nun eben politisch korrekten Kapitalismus geht. Und ein Anführer ist wie so oft Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der 2 Milliarden Dollar von BlackRock abzieht. Dass BlackRock fossile Brennstoffe gar nicht boykottiert, sondern weiter dort investiert, scheint dabei nicht wichtig zu sein.
Zum schärfer werdenden Kulturkampf, der nun auch die Finanzwelt erreicht hat, war das Katrin Brandt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Das bestimmte Thema in den Kommentarspalten ist der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung mit der Konjunkturerwartung für 2023.
Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert: Die aktuelle Krise wirft ein Schlaglicht auf die strukturellen Schwächen des Standorts D. Seit längerem warnen Ökonomen vor einer Deindustrialisierung des Landes, wenn die Ampelregierung nicht nachhaltig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert. Niemand darf die Augen davor verschließen, dass Deutschland wieder auf dem Weg zum kranken Mann Europas ist. Made in Germany steht heute nicht mehr nur für deutsche Exportschlager, sondern auch für überbordende Bürokratie, hohe Steuerlast und eine veraltete digitale und sonstige Infrastruktur. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint: Das Rezessionsgespenst, das in Deutschland seit dem Herbst umgeht, verliert an Schrecken. Schon 2022 hatte sich die deutsche Wirtschaft besser als erwartet gegen die multiplen Krisen behauptet. Trotzdem knallen in den Chefetagen noch keine Sektkorken. Es ist eher ein vorsichtiges Aufatmen, in dem Bewusstsein, dass die Lage jederzeit wieder kippen kann. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Was waren das für drastische Prognosen, die den Deutschen vergangenes Jahr Angst machten? Energieschock und Inflation würden die Wirtschaft um bis zu 10% abstürzen lassen, hieß es. Auf die Corona-Krise werde das nächste Drama folgen. Jetzt zeichnet sich ab, der Crash ist erstmal abgesagt. Das hat mehrere Gründe. Vor allem blieb der Worst Case aus, ein Gasmangel, der Bürger frieren und Fabriken schließen lässt. Das hat mit Energiesparen und dem anfangs milden Winter zu tun, aber auch mit politischem Geschick. Die Passauer Neue Presse warnt vor einem Fachkräftemangel im IT-Bereich. Die deutsche Debatte über die Digitalisierung erschöpft sich schon immer in der Frage, welches Kabel in der Erde liegt und welche Hardware angeschafft wird. Zwar wird darüber immerhin noch diskutiert, welche Vorgänge digitalisiert werden können, aber kaum darüber geredet, wer das machen soll. Dass Deutschland einen Digitalminister hat, dürfte vielen ebenfalls noch nicht aufgefallen sein. Volker Wissing, FDP, versteht sich hauptsächlich als Verkehrsminister.
Und soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.